Ja, guten Morgen. Gucken wir uns nochmal an, was wir die letzten Stunden so bezüglich der Inklusion von probabilistischen Komplexitätsklassen bewiesen haben. Also ein Inklusionsdiagramm vielleicht von unten nach oben. Nochmal hinmal. Gut, damit ja, vielleicht zu wenig Platz, wenn ich das von unten. Also, wir haben P, wir haben in einem nicht-probabilistischen Sinn die Klassen NP, Sigma P2, Pi P2, VNP, Pi P2, restlichen Klassen der Hierarchie von Pi-Space. Ja. So, dann haben wir die probabilistischen Klassen hier einbetten. RP, ORP, BPP. Wir haben diese Inklusion hier, die sich unmittelbar aus der Definition ergeben. Wir haben eine unklare Situation bezüglich BPP mit NP und CoNP. Ja? Wir wissen nicht, wie das aussieht. Wir haben andererseits eine Klasse, die schief dazu liegt, nämlich nicht uniform P. Ja? Das zeichnet man auch als P. Poly, also mit polynomialem Rat. Ja. Wir können BPP in diese Klasse einbetten, das haben wir uns überlegt. Das beruht darauf, dass man bei all diesen probabilistischen Klassen, also bis zu BPP, BP, das zwischen NP und P-Space liegt, haben wir auch bewiesen. Wir haben für alle diese probabilistischen Klassen, was ja die Menge der Probleme umfassen kann, die man im praktischen Sinne mit probabilistischen Algorithmen lösen kann. Auch diese Inklusion hier. Hier kann man immer die Fehlerwahrscheinlichkeit exponentiell klein machen, indem man den Algorithmus polynomial oft wiederholt. Ja, als Konsequenz daraus haben wir bewiesen, dass es dann immer Zufallsbits geben muss für eine gegebene Inputlänge, die für jede Eingabe die richtige Antwort liefern. Und wenn uns dieses Zufallsbit zur Verfügung stünde für die Inputlänge, dann hätten wir das Ganze auf ein polynomiales Problem reduziert. Ja, dieses gute Zufallsbit, das existieren muss, aber das wir nicht kennen, liefert uns das Resultat, dass wir in nicht uniform P sind, wenn wir ein solches Problem haben. Ja? Also das beruht auf dieser Verstärkung, dieser exponentiellen Verstärkung der Sicherheit, dass wir eine gute Antwort haben. Das Resultat, das wir bereits formuliert haben, aber noch nicht bewiesen haben, ist jetzt, dass wir auch diese Inklusion hier haben. Ja? Wir wissen zwar nicht, ob man BPP einbetten kann in NP und CoNP, aber in die nächste Stufe der Hierarchie funktioniert. Ja, also das, ich meine, in gewissem Sinn ist das natürlich so, also nicht überraschend, ja, also das Ganze liegt von den Definitionen her irgendwie schief zu NP und CoNP, aber es ist doch eine Klasse, die eben, ja, wohl nicht zu kompliziert ist. So, also jetzt haben wir einen Satz. EPP ist enthalten in Sigma P2, mit Pi P2, Satz von Lautemann. Das auch. So, und es reicht natürlich zu zeigen, dass EPP und Sigma P2 ist, ja, das reicht. Mit der Komplementabgeschlossenheit. Gut. Ja, mit diesem Beweis auch schon begonnen. Ja? Und was haben wir gemacht? Wir haben gezeigt, also wir sind davon ausgegangen, dass wir einen Algorithmus M für eben ein gegebenes Problem in PPP haben, von dem wir zeigen wollen, dass es in Sigma P2 ist. Ja? Und dieses M, da haben wir die Situation, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit minus n sein. So. Ja, wir können ein beliebiges Polynom beim Elektronen schreiben, also können wir das auch dann nehmen. Ja. So, und dann haben wir also, dass x in A ist, genau dann, wenn die Menge der Zufallswörter y, ja, die von einer festen Länge Pn annehmen können, n natürlich die Länge von x, so dass xy von m akzeptiert ist. Diese Anzahl ist dann größer als 2 hoch Pn 1 minus 2 hoch minus n. So. Wir haben dann noch Lemma formuliert. Das uns eben das Nötige liefern soll dafür, dass das Problem A in Sigma P2 ist. Und dieses Lemma. Besagt Folgendes. Für hinreichend große n und für b ein y aus Omega und wähle ein Z aus B plus Y. Ja? Wenn 2 gilt, dann können wir wie folgt argumentieren. Die Wahrscheinlichkeit genommen über Z aus Omega, dass Y in B plus Z ist, ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass Z in B plus Y ist. Ja, mit der Kommutativität. Das heißt ja, ich kann Y darstellen als Summe von einem Element von B mit Z. Ja, und dann ist natürlich Y plus dieses Element gleich Z. So. Aber das ist ja einfach eine Verschiebung von B. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewähltes Element in B plus Y ist, ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie dass ein zufällig gewähltes Element in B ist.
Und das ist größer als 1
minus 2 hoch minus n. So, was folgt daraus? Wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeit betrachten, für eine Folge von solchen Zs, eine Folge betrachte von solchen Sets, dass für alle i y nicht in b plus z i ist. Das ist kleiner gleich das Produkt der Wahrscheinlichkeiten Zi aus Omega, dass Y nicht in B plus Zi ist. Ja? Und dass da diese Wahrscheinlichkeit kleiner ist als 2 hoch minus n, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das hier haben, kleiner als 2 hoch minus n mal p von n. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir ein z aus Omega Pn nehmen, dass die Vereinigung von B plus Zi nicht der ganze Raum ist. Ja? Das ist ja dann die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Y gibt, das nicht so dargestellt werden kann. Ist also kleiner als die Summe über alle y aus Omega, die Wahrscheinlichkeit genommen über z aus Omega hoch pn, y nicht in b plus zi. Und das ist jetzt kleiner gleich 2 hoch pn mal 2 hoch minus n mal pn. Ja? Und das ist kleiner als n. Also kleiner als 1. Das bedeutet doch, dass wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Z, das nicht erfüllt, kleiner als 1 ist, dass ein gutes Z existieren muss. Ja? Und das war ja die Aussage. Also die Aussage war, wenn 2 gilt, dann gibt es ein solches Z. Wir beweisen das, indem wir zeigen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig gewähltes Z schlecht ist, ist kleiner 1. Ich meine, die geht sogar gegen 0 hier, wie man sieht. Ja? Aber das brauchen wir gar nicht. Es reicht zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner 1 ist, dann muss natürlich ein Z existieren. Ja? So, und jetzt folgt dass wir A wie folgt darstellen können. Also sei für ein gegebenes x, bx die Menge der y, sodass xy von n akzeptiert wird. Ja, also die Menge der guten y für ein festes x. Dann haben wir, x ist in A, folgt bx größer als 1 minus 2 mal minus n 2 phi n und x nicht in A, ist das bx eben klein. Minus n halb 2 bn. So, jetzt folgt daraus, nach dem Lemma, x ist in A, ja, also das wäre im Lemma würde das dem 2 entsprechen. Ja. Es gibt also ein Z, Omega hoch Pn, die Vereinigung von Bx plus Zi ist gleich Omega. Also, es gibt ein Z, sodass für alle Y als Omega gilt, Y ist in Bx plus Zi. So, das bedeutet doch aber, dass y plus zi in bx ist. Also können wir das nochmal anders schreiben. Also, es gibt ein z, sodass für alle y gilt, Konjunktion über Polynomial viele Aussagen, sodass x y plus zi in Lm ist. Ja, y plus zi muss dann in bx sein. Bx ist die Menge der guten y für das x. Also bedeutet das, dass x y plus zi in Lm ist. Ja, jetzt das hier ist natürlich was, was in Polynomialzeit entschieden werden kann. Ja? Also Lm ist ja ein polynomialer Algorithmus, aufgefasst über Paare. Und damit haben wir jetzt so eine Darstellung von A. X ist in A, wenn ja, es ein Z gibt, sodass für alle Y irgendwas Polynomiales gibt. Das Ganze ist dann natürlich auch ein P. Ja, das sind ja polynomial viele Aussagen in P.
Also haben wir genau die Darstellung, ja, jetzt in Quantorenform eines Sigma-P2-Problems. Ja? Etwas existenziell raten, dann universell verifizieren, dann was Polynomiales. Ja? Also folgt das A in Sigma-P2 ist, und das ist was zu beweisen da. So. Gut, damit können wir abschließen. Ich möchte jetzt das nächste Thema, so ein grundlegendes Thema, das sich bei diesen probabilistischen Algorithmen ergibt, beschreiben. Das ist das Problem von Zufallsquellen. Ja? Nun, diese ganzen probabilistischen Algorithmen beruhen ja darauf, dass wir echte Zufallspicks haben. Ja, wo sollen wir die herkriegen? Ja. So, das ist ein Problem. Etwa für BPP-Algorithmen. Ist die Erzeugung echter Zufallsfaktoren. Ja, und so. Ich meine, was Zufall eigentlich ist, ist natürlich, wie Zufall simuliert werden kann, ist natürlich ein eigenes Problem, über das man schon eine ganze Vorlesung halten könnte. Ja? Das werden wir hier jetzt nicht tun, ja? Sondern überlegen uns zunächst mal, was man braucht. Ja? Also ideal wäre eine perfekte Zufallsquelle, die beliebig lange Folgen von Nullen und Einsen produziert, so dass für alle n und alle u aus 0, 1 Stern gilt die Wahrscheinlichkeit, dass y1 bis yn gleich u ist, ist genau 2 hoch minus n. Nun, die Frage, ob man solche perfekte Zufallsquellen realisieren kann, die ist unklar, ja, also ob man das physikalisch realisieren kann. Und wir haben da gewisse Bedingungen, die man formulieren kann. Ja. Was wir natürlich brauchen, ist Unabhängigkeit. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Bit eine 1 ist, darf nicht davon abhängen, was vorher passiert ist.
Ja? Das heißt, wenn wir irgendeine Menge
von 0,1 Wörtern in mir einnehmen, ja, dann muss gelten, die Wahrscheinlichkeit, dass y i-1 in e ist und y i ist eine 1, ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass y i-1 in e ist, mal die Wahrscheinlichkeit, dass das y i gleich 1 ist. Ja? So, damit ist doch nichts gesagt, wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist. Ja? Also sie muss einfach unabhängig sein von dem, was sonst passiert. Das ist ein Prinzip. Das andere Prinzip ist das Prinzip der Fairness. Dass die Wahrscheinlichkeit, dass y i gleich 1 ist, ein halb sein soll. Ja? Und wenn man die Unabhängigkeit hat, ist die Fairness nicht wirklich ein Problem. Ja, das eigentliche Problem ist die Unabhängigkeit. Wenn wir die Unabhängigkeit realisieren können, auf nicht faire Weise, ja, also beachten Sie, dass die Fairness hier bewusst aus der Definition der Unabhängigkeit rausgenommen wurde. Ja? Also eine solche Zufallsfolge kann unabhängig sein, auch wenn sie nicht fair ist, ja? Auch wenn diese Wahrscheinlichkeit hier nicht ein halb ist. Ja? Und also wenn beide diese Sachen realisiert sind, dann nennen wir das perfekt. Ja? Jetzt, also ich behaupte, die Fairness ist nicht das echte Problem. Jede nicht faire Quelle von unabhängigen Zufallsbits lässt sich in eine perfekte Zufallsquelle umwandeln.
Was ist denn mit der Quelle, die immer nur 1
ist? Ja, genau, das ist das, was man ausschließen muss. Also gut, jede. Also wenn Sie immer nur eine 1 haben, geht es nicht. Ja? Aber wenn die Wahrscheinlichkeit verschieden ist von 1, also Voraussetzung, darf nicht 1 und 0 sein. So. Ja, jetzt haben Sie eine Idee, wie man das machen kann.
Jetzt zusammenfassen.
Mhm. Wie?
Ja, aber als eine längere Folge als definieren. Das kann sich Fabels zusammenfassen und dann darf auch die Verteilung definieren.
Das geht auch einfacher. Also zerlegen die Folge. In Paare. Ja? Betrachten nur Paare. Und dann interpretieren wir 0,1 als 0, 1,0 als 1 und ignorieren 0,0 und 1,1. Ja? Jetzt, da die Wahrscheinlichkeiten unabhängig sind, ist ja dann die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 0 und eine 1 haben, gleich groß wie die, dass wir eine 1 und eine 0 haben. Und die Wahrscheinlichkeiten, ja, sagen wir mal, dass immer nur Unsinn passiert, ist natürlich auch geht gegen Null. Ja? Also, das heißt, wir machen dann so, wenn wir eine Folge haben, wenn Sie Folge haben, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ja? Dann teilen wir das in Paare auf. Wir schmeißen das hier weg und lesen 0,1. Was war das? 0,1 war eine 0, ja? 0, 1, 1, 1 und so weiter. Ja? Und da die Unabhängigkeit nach Voraussetzung erfüllt ist, bleibt diese Folge natürlich unabhängig. Ja? Die Teilfolge der gegebenen unabhängigen Folge. Und sie ist jetzt fair. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir 1,0 haben, gleich groß ist wie die, dass wir 0,1 haben. Ja? Das heißt also, wenn wir mal die Unabhängigkeit haben, dann können wir eine perfekte Folge realisieren und beachten Sie, dass P nicht bekannt sein muss. Ja? Ja, um diesen Prozess durchzuführen, müssten wir gar nicht wissen, wie groß, also wie unfair das ist. Wir müssen nur wissen, dass es nicht völlig unfair ist. Ja? Also wenn die Folge, also wenn Sie eine Folge haben, die nur noch eins produziert, natürlich können Sie gar nicht machen. Ja? Das ist aber nicht weiter erstaunlich. Das wäre ja seltsam, wenn das geht. So. Gut. Also, ich meine, natürlich hat man so ein Problem. Ja, man hat natürlich gewisse Wahrscheinlichkeit. Man muss die Wahrscheinlichkeit in der Koinzidenz von 0 und 1 betrachten. Ja, also, um zu wissen, wie viel Zufallsbit ich produzieren muss, damit ich n echte Zufallsbits dann habe. Ja, also, man verliert natürlich was, und wie viel man verliert, das hängt natürlich von dem P ab. Ja,
Also nicht für die Fairness brauche ich das P, aber um zu wissen, wie lange meine Folgen sein müssen. Ja? Gut, aber das ist kein echtes Problem. Ja? So, also das echte Problem das ist die Unabhängigkeit. Ja, das Problem ist, dass es durch physikalische Prozesse ist es schwierig zu realisieren, es ist unklar, ob man es überhaupt realisieren kann. Und selbst wenn es mal so sein sollte, wie soll man es dann nachweisen? Ja? Es ist sehr schwer, in einem physikalischen Prozess festzustellen, ob irgendetwas unabhängig von was anderem ist. Ja? Also, und ich meine, natürlich ist das, sage ich mal, die naheliegende Idee, wie man Zufalls-Spezies etwa generieren könnte, ja, durch radioaktiven Zerfall oder was weiß ich, solche Prozesse. Ja. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass natürlich oft so Pseudo-Zufallsfolgen betrachtet, die etwa durch modulare Prozesse generiert werden. Ja, dann A plus B X und dann eben Modulo C, ja. Und generiert so wie so Pseudo-Zufallsbits. Ja? Aber ich meine, das mag für einige Anwendungen vielleicht funktionieren, ja? Für den Taschenrechner als Zufallsgenerator, wenigstens früher wurde das so gemacht, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so gemacht wird. Und das ist für echte Überlegungen ziemlich wertlos, weil man braucht nicht besonders lange Folge zu haben, um dann mit einfachen mathematischen Methoden erstens voraussagen zu können, was das nächste Zufallsbit sein wird und auch um die Zahlen sogar rauszukriegen, mit denen diese Zufallszahlen generiert werden. Ja. Also das ist wirklich für echte mathematische Überlegungen solche Generatoren Nährstoff. So. Gut. Jetzt, was wir betrachten, sind sogenannte schwache Zufallsquellen. Also was betrachten wir? Wir betrachten ein Delta, das zwischen 0 und 1,5 liegen soll, und eine beliebige Funktion p, die 0,1 Wörter als Eingabe hat und daraus eine Zahl zwischen Delta und 1 minus Delta produziert. Das ist eine beliebige, möglicherweise unbekannte Funktion. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Wert in diesem Bereich ist. Ja? Also in einem Intervall um 1,5 rum. Im Idealfall ist es immer 1,5. Ja? Dann ist die Zufallsquelle eben ideal, im schlimmsten Fall ist das beliebig nah an 0 und an 1, ja, ohne es genau zu erreichen. Ja. So, eine Delta-Zufallsquelle und die Delta-Zufallsquelle SP, abhängig von dieser Funktion P, erzeugt Bitfolgen, Y1, Yn, so dass für alle n und alle u Folgendes gilt: Die Wahrscheinlichkeit, dass als Resultat der produzierten Folge genau das U rauskommt, ist das Produkt gleich 1 bis n ui mal p u1 ui minus 1 plus 1 minus ui 1 minus p u1 ui minus 1. So, das ist hier einfach, ich meine, ui ist 1 oder 0. Ja? Das heißt, nur jeweils genau einer dieser Summanden kommt zum Tragen. Ja? Nämlich genau derjenige, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das, sagen wir mal, nehmen wir mal den Fall ui gleich 1. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass an der i-Stelle 1 rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die durch p abhängig von dem, was davor passiert ist, gegeben ist. Das heißt also, wir betrachten einfach das Produkt der Wahrscheinlichkeiten, dass an der i-Stelle ui rauskommt, in Abhängigkeit von dem, was davor passiert ist. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass yi gleich 1 ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dessen, was p sagt, in Abhängigkeit dessen, was vorher passiert ist. Ja? Diese Wahrscheinlichkeit ist in Delta 1 minus Delta, das ist der Wertebereich von P, die kann in beliebig komplizierter Weise von vorher erzeugten Bits abhängen. Aber diese Wahrscheinlichkeit, also das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir das nur bis auf dieses Delta haben. Ja, also es kann nicht mit Sicherheit, also an keiner Stelle kann mit absoluter Sicherheit eine 1 rauskommen oder mit absoluter Sicherheit eine 0. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist immer in diesem Bereich, den wir von 0 und 1 weg haben können. So, also nennen wir das eine schwache Zufallsquelle. Eine Delta-Zufallsquelle für ein festes Delta. Und dies sind jetzt natürlich Zufallsquellen,
die man realisieren kann. Ja? Ich meine, gut, die Frage, ich meine, ob man so ein Delta kennt, ist eine andere Frage, aber so typische physikalische Prozesse im Müllwurf oder so erfüllen natürlich diese Bedingungen. Ja? Also wenn man nicht genau ist, die große Wahrscheinlichkeit. Wir können nicht annehmen, dass Müllwurf eine perfekte Zufallsquelle ist, ja? Aber eine schwache Zufallsquelle schon. Ja? Weil die Abhängigkeit von dem, was vorher passiert, ja jetzt uns nicht mehr interessiert, ja, das lassen wir zu. Das Einzige, was wir wollen, dass die Wahrscheinlichkeit ja irgendwie weg ist von 0 und 1. Ja? Uns selber nicht genau zu kennen. Das reicht. Wenn wir eine sinnvolle Abschätzung dafür haben. So, jetzt ist natürlich eine 1,5 Zufallsquelle ist eine perfekte Zufallsquelle. Ja, weil wir da immer genau die Wahrscheinlichkeit 1,5 haben für jedes Bit und damit natürlich auch Unabhängigkeit. Ja. So, und eben, wenn das Delta kleiner als 1,5 ist, dann können wir das eben, das ist eben eine schwache Zufallsquelle. Ja, also für schwache Zufallsquellen setzt man Delta strikt klein 1,5 voraus. Definitionen machen auch Sinn für Delta gleich 1,5, dann haben wir eine perfekte Zufallsquelle. So, jetzt die Idee ist, ja, da man das schwierig ist, perfekte Zufallsquellen zu realisieren, ist es ja, ich meine, implizit sowieso, immer wenn man es implementiert, hat man ja eigentlich eine schwache Zufallsquelle. Ja. Also ist die Frage, kann man schwache Zufallsquellen zur Steuerung von BPP-Algorithmen verwenden? Ja. Jetzt, schwache Zufallsquellen kann man zwar nicht direkt zur Steuerung von BPP-Algorithmen verwenden, ohne wesentliche Eigenschaften zu verlieren. Es kommt nicht bei BPP raus, wenn wir das einfach direkt verwenden. Ja. Aber eine indirekte Simulation ist möglich. Ja. Das wird jetzt genau betrachtet. Definition. Sei 0 kleiner Delta, sagen wir kleiner gleichen, ja, jetzt haben wir da von 1,5 sind. Wir sagen, A ist in Delta BPP wenn ein polynomiale PTM M existiert, so dass für alle, wichtig ist dieses für alle, durch Delta Zufallsquellen definierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen auf 0, 1 und Pn gilt, ja, die übliche BPP-Bedingung.
Wenn x in A ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass x akzeptiert wird, größer gleich 2 Drittel. Und wenn x nicht in A ist, dann folgt, die Wahrscheinlichkeit ist kleiner als 1 Drittel. So. Dann nehmen wir gleich
0 auch noch dazu. Ja, wenn wir 0 dazu nehmen, also ist es natürlich keine, also genauso wie, wenn wir 1/2 dazu nehmen, ist eine perfekte Zufallsquelle. Wenn wir 0 dazu nehmen und die Definition anwenden, ja, dann, was kommt dann raus? Immer dasselbe. Ja, was kommt raus? Delta gleich 0.
Es muss nicht, es kann.
Aber es, für alle, es muss dann für alle Zufallsquellen gelten, also gibt es insbesondere auch, also es wäre immer eine Null zu produzieren, ist dann auch ein Feld, eine Null-Zufallsquelle. Ja? Also wenn ihr das 0 dazu nehmt, dann haben wir hier eine ganz starke Bedingung, ja? Nämlich das, was wir auch immer tun, insbesondere auch wenn wir die Folge 0 produzieren, ja? Haben wir diese Aussage und dann folgt natürlich, erstens, Null BPP gleich P. Ja? Wenn der probabilistische Algorithmus auch für diese Zufallsquelle produziert, wie immer Null produziert, ja, dann ist dieser Zufall, der da reinkommt, völlig wertlos. Ja? Er kann deterministisch simuliert werden. Entsprechend können wir das Problem dann von vornherein in Polynomialzeichen entscheiden. Ja? Zweitens folgt, im anderen Extrem, wenn wir Delta gleich 1/2 nehmen, dann haben wir natürlich wieder BPP. Ja, denn eine 1/2 Zufallsquelle ist eine perfekte Zufallsquelle, ja, da gibt es nur eine. Und das ist genau die perfekte Zufallsquelle, mit der BPP definiert ist. So, das sind die extremen Fälle. Ja, jetzt, das sind genau die Fälle, die uns nicht interessieren. Ja, die Frage, die sich ja wirklich stellt, ist, was passiert, mit echten starken Zufallsquellen für 0 kleiner Delta klein 1/2. Ja? Und der wichtige Satz hier ist der, dass nichts passiert. Also das Delta BPP gleich BPP ist für alle Delta die echt zwischen 0 und 1/2 liegen.
Ja, das heißt, als schwache Zufallsquellen kann man zur Steuerung von BPP-Algorithmen verwenden.
Allerdings kann man nicht einfach den Algorithmus nehmen und die damit steuern. Sondern man muss den Algorithmus modifizieren. Ja, das meinte ich mit indirekter Simulation. Ja, also man muss im Wissen um das Delta, nicht um das P kennt man ja im Allgemeinen nicht, aber im Wissen um das Delta muss man den Algorithmus modifizieren, ja, um also man kann ihn dann verwenden. Ja, also trotzdem man die Unabhängigkeit nicht mehr hat. So, gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Beweis so im Detail durchziehen werde. Situation ist die, ja, also wir machen jetzt eine kurze Pause und Sie müssen die Vorlesung bewerten. Ja, das muss ja gemacht werden. Danach mache ich liefere ich eine Skizze dieses Beweises. Ja. Nächste Woche ist keine Vorlesung, da der ganze Lehrstuhl weg ist. Ich kann mich dann auch mal treten lassen nächste Woche. Und dann ist ja noch eine Woche. Ja. Diese eine Woche möchte ich eben noch dieses Thema dann von Arthus Merlin-Spielen behandeln. Das ja, besonders anschaulich, ein besonders schönes Thema in probabilistischer Komplexität ist, was keinen Fall verzichten möchte, so werde ich diesen Beweis hier in den ja, 20 Minuten, die dann bleiben, werden dann nur grob skizzieren. Ja, also man muss relativ viel rechnen, aber es, ich glaube, es geht mir eigentlich nicht darum, Ihnen alles vorzurechnen, sondern die Konzepte, die da wichtig sind. Im Skript finden Sie den Beweis. Ja, und dann Buch von Papadimitri übrigens auch. Ja? Also machen wir das so, ich gebe Ihnen jetzt mal Bogen, gebe Ihnen 5 Minuten zu erreichen, nehme ich an, sonst kriegen Sie mehr. Ja. Und dann diese Pause und dann gebe ich das Dringen zurück und dann mache ich den Beweis. Thank you. Ja, sind alle soweit? Also was ist die Beweisidee hier? Also zunächst mal ist die Richtung ja klar. Denn wenn irgendwas hier drin ist, dann muss es ja insbesondere auch funktionieren für die perfekte Zufallsquelle. Das muss ja für alle SP-Zufallsquellen funktionieren. Ja, also können Sie es auch mit der perfekten Zufallsquelle machen. Ja, nee. Wenn wir ein Problem haben, das in Delta BPP ist. Ja? Wir wollen zeigen, es ist ein BPP. Ja? Wir können den gleichen Algorithmus verwenden, ja? Mit der perfekten Zufallsquelle. Diese perfekte Zufallsquelle muss ja auch hier funktioniert haben, für die feste Turing-Maschine. Ja? Also die Richtung ist klar, weil die perfekte Zufallsquelle auch eine schwache Zufallsquelle ist. Ja? Also das, was man zeigen muss, ist diese Sache. Also wenn wir ein Problem für einen normalen BPP-Algorithmus haben, dann geht es auch mit diesen Schwachen. So, also sei A ein BPP, dann M, ich schreibe jetzt Q für die Zeitbeschränkung, weil P für die Zufallsquelle reserviert ist, ja? Also eine QN zeitbeschränkte PPM, welche A mit Fehlerwahrscheinlichkeit, ja, wir wählen hier 1/32 akzeptiert. Oder entscheidet. Ja. Daraus konstruieren wir eine PTM M', welche von der Delta-Zufallsquelle oder von einer Delta-Zufallsquelle SP gesteuert wird. Dazu setzen wir n gleich q von n und k ist Logarithmus von m plus 5 2 Delta minus Delta im Quadrat. Also wichtig ist hier, das Delta müssen wir kennen, das P kennen wir nicht. Und das ist polynomial in N, also ist das Ganze von der logarithmischen Ordnung in N. So. Nun, ein Block ist jetzt ein 0-1-Wort der Länge K. Nun, die Menge dieser Blocks, also 0, 1 hoch k, betrachten wir als k-dimensionalen Vektorraum unter dem Körper mit zwei Elementen. Ja, wir haben natürlich das Skalarprodukt. UIV, wie selbstverständlich in diesem Körper. Also alle Rechnungen sind Modulo 2. Wir konstruieren jetzt das M'. Ja, wie arbeitet M'? Dann sei Y F2K, also diesem, ja, ein Block. Generiert von der Zufallsquelle SP. Ja, das ist also so eine Folge von K-Zufallsspitzen, die der Algorithmus erhält. Ja, das eben nur schwache Zufallsspitzen sind. Ja. So, jetzt erzeugt man die 2 hoch k Bits yv für alle v aus dem Vektor. Ja, bildet alle möglichen Skalarprodukte yv. Ja? So. Dies wiederholt man für n, ja, das ist ja polynomial, viele y. Also was hat man? Man hat also 2 hoch k Bitfolgen der Länge m. Also simuliere damit zwei hoch k Berechnung von m auf x. Ja, für jede Berechnung brauchen wir ja eine Bitfolge der Länge m, nämlich der Zeitbeschränkung der ursprünglichen Turing-Maschine. Ja? Damit können wir jetzt also 2 hoch k solche Folgen simulieren. Ja? Und dann haben wir 2 hoch k mal die Antwort ja oder nein und jetzt akzeptieren oder verwerfen wir mit Mehrheitsvotum. Das ist der Algorithmus. Ja? Die Behauptung ist, dieser Algorithmus tut es. Ja? Also eigentlich eine sehr einfache Idee ist völlig analog zu dieser Wahrscheinlichkeitsvergrößerung, ja? Außer dass man jetzt, ja, sagen wir, das nicht einfach hintereinander durchgeführt hat, sondern sich etwas mit einem anderen Prozess generiert hat. Ja? Also dieses Verlagerungsbild. Ja? So, also wir haben M' akzeptiert x mit y1 ym, ja? Wobei yi im f2 auch k ist. Ja, also jedes yi ist ein Block. Das haben wir m mal gemacht. Genau dann, wenn die Anzahl der V also man bildet ja jeweils das mit allen möglichen Vs und entscheidet dann nach Mehrheit, ja? Das heißt, man muss die Menge der V betrachten, sodass x y1 V ist ymv, ja, das ist jeweils ein Bit, das muss mehr als die Hälfte sein. Ja, insgesamt ist die Anzahl der V, die es gibt, ist 2 hoch k, also müssten wir hier größer gleich 2 hoch k minus 1 haben. Also, um klar zu machen, dies hier, ja, jedes einzelne hier ist aus F2 hoch K, also das ist aus 0,1 hoch K mal M. Das hier ist aus 0,1 hoch M. Ja, mit jedem Skalarprodukt wird ein Bit generiert. Also haben wir hier eine Bitfolge der Länge. So. Also wir haben Zeitkomplexität (2 hoch k) mal qn und das ist polynomial in n, ja, weil der k logarithmisch ist. Also k steht nicht zu groß gewählt, sodass es noch geht. Ja? Die Zeit haben das doch zu viel. So. Also sei t also für x, ja. Wenn wir für eine bestimmte Zufallsfolge y ist t die Menge y1v bis ymv. V aus f2 hoch k. Ist also in 0,1 hoch n. Dann haben wir, nennen wir bx die Menge aller y aus 0,1 hoch n, die eine falsche Antwort liefern. Xy ist in Ln und X ist nicht in A oder umgekehrt. Also das sind die schlechten Y. Ja, jetzt ist Bx ist kleiner als ein 32. von was haben wir 2 hoch m ist gleich 2 hoch m minus 5. Ja, weil die Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner ist als 32. So, was ist die Behauptung, die man aufstellt? Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsbits, die verwendet werden von M in das M' in der Simulation von M, ja, also die Anzahl der Y, die schlechte Antworten liefern, dass die größer ist als die Hälfte, also dass in mehr als der Hälfte der Fälle ein schlechtes Y verwendet wird, dass diese Wahrscheinlichkeit kleiner ist als ein Drittel. Also dass wir einen BTP-Algorithmus haben, ja? Die Fehlerwahrscheinlichkeit kleiner ist als ein Drittel. Ja? Das muss man ausrechnen. So, ja gut. Wir haben nicht mehr. Also, der Rest ist eigentlich einfach rechnen. Ja? Und was man dabei ausrechnen muss, ist, dass ja. Ja gut, ich meine, macht jetzt, die Zeit ist abgelaufen, es macht doch wirklich keinen Sinn, dass ich diese Rechnung jetzt auch nur sagen wir mal aufschlüssle. Es ist natürlich, man zerlegt diese Rechnung, die etwas lang ist, die geht im Skript über 2-3 Seiten, ja, in so einzelne Lemmas. Also man muss zuerst so gewisse Hilfsbegriffe ausrechnen. Das eine ist der Bias, also wie unfair ist das eigentlich, wie größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1 und eine 0 rauskommt. Oder wie groß ist die Koinzidenzwahrscheinlichkeit? Ja. Und dies muss man dann halt einfach durch eigentlich elementare wahrscheinlichkeitstheoretische Rechnungen mit etwas linearer Algebra abschätzen. Ja, also man will das Skalarprodukt muss das dann abrechnen, ausrechnen. Man muss dann den Erwartungswert der Größe dieser Menge berechnen und dann wieder so ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Lemma anwenden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man weit weg vom Erwartungswert, dass eben klein ist. Ja? Also es folgt zu den üblichen Techniken, die man halt bei solchen wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen dann macht. Ja? Aber sagen wir mal, Komplexitätstheorie oder algorithmische Ideen kommen dann nicht mehr rein. Ja? Also die algorithmische Idee ist hier, das ist das, was passiert, und das muss man jetzt halt einfach mit linearer Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie ausrechnen. Ja? Aber ich glaube, es ist wenn in gewissem Sinne ist es unbefriedigend, Beweise nicht vorgeführt sind, aber trotzdem möchte ich, weil ja, jetzt noch eine Woche zur Verfügung steht, das nicht tun, sondern dann ein neues und wie ich glaube, wichtiges, interessantes Thema davor stellen. Ja? Also wir können hier, ich glaube, das, die wichtige Botschaft hier ist der Satz. Ja? Der Satz sagt, und ich halte das wirklich für einen sehr interessanten Satz, sagt, dass eben auch schwache Zufallsquellen, wenn man sie geeignet in einen BPP-Algorithmus einspeist, also wenn man eine indirekte Simulation verwendet, ausreichen, um probabilistische Algorithmen tatsächlich durchführen zu können. Ja? Schwache Zufallsquellen kriegt man aus physikalischen Prozessen natürlich her. Perfekte Zufallsquellen nicht unbedingt, irgendwas kann man das nicht nachweisen, ja? Aber die schwachen Zufallsquellen reichen aus. Also machen wir für heute Schluss. Und dann, wie gesagt, nächste Woche ist keine Vorlesung, nur noch übernächste.